Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Also wenn wir zum Beispiel Übersetzungssoftware nutzen, ist dahinter KI meistens, bis hin zu Sprachassistenzen, die, wo wir fragen, wie wird das Wetter, auch dahinter ist so eine Form von KI, bis hin zu den Staubsaugerrobotern. Auch da ist eine gewisse Form von KI.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Spitex-Welten, einem Podcast von der Spitex-Welt. Mein Gast heute ist der Dr. Alexander Seifert. Er arbeitet am Institut für Integration und Partizipation, Hochschule für soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er leitet und führt das Alterssurvey. Seine Forschungsgebiete sind Soziologie des Alters, des Alterns, Technik- und Wohnsoziologie, Soziologie der sozialen Arbeit, quantitative empirische Sozialforschung. Und wir reden heute miteinander über Digitalisierung bei Seniorinnen und Senioren. Herzlich willkommen bei uns, Herr Seifert.
Ich freue mich, hier zu sein.
Die ganze Welt, hat man das Gefühl, spricht von Digitalisierung. Auch in der Spitex-Welt ist natürlich die Digitalisierung angekommen, worüber nach meinem Dafürhalten viel zu wenig gesprochen wird. Das ist, was hat die Digitalisierung für eine Auswirkung auf Seniorinnen und Senioren? Das ist Ihr Fachgebiet. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für die Frage. Und wie Sie selber schon angedeutet haben, Digitalisierung ist etwas, was uns alle in allen Altersgruppen beschäftigt, weil wir dies im Alltag erleben, wenn wir ein Ticket lösen online bei SBB oder wenn wir die Rechnung zahlen müssen über den QR-Code. Also von daher ist Digitalisierung etwas, was mittlerweile schon Alltag ist, aber dieser Alltag ist gerade dann für Personen eben über 65 Jahren und besonders Personen über 80 Jahren dann etwas, was vielleicht nicht so alltäglich ist in der Nutzung und damit dann auch schwieriger sein kann. Und gerade diese Zielgruppe der, sagen wir mal, über 80-jährigen Personen sind ja auch die Zielgruppe der Spitex-Organisationen und damit sicherlich auch etwas, was jetzt vielleicht immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass Digitalisierung eben auch etwas mit Betreuung und Pflege zu tun hat oder generell mit dem Alltag der älteren Menschen und die Frage, wie weit kommen sie damit zurecht und wo stoßen sie vielleicht auch an?
Können Sie uns einen Überblick verschaffen bei den Seniorinnen und Senioren oder auch bei den älteren Damen und Herren dieser Welt? Wer nutzt denn digitale Medien?
Die Nutzung der digitalen Angebote ist sehr vielfältig, wie letztendlich auch die Angebote als solches. Wenn wir aber uns zum Beispiel das Thema Internetnutzung anschauen, dann sehen wir schon, dass die 65- bis 79-Jährigen da eigentlich sehr gut unterwegs sind. Da gibt es dann immer noch ein paar Prozente, etwa 20%, die das dann nicht nutzen. Bei den über 80-Jährigen und vor allem über 85-Jährigen sieht es da schon ein bisschen anders aus. Da sind es dann doch schon bis zu der Hälfte, die das Internet und damit auch verbunden die Internetanwendungen, wie zum Beispiel Online-Banking oder Online-Zeitschriften lesen, nicht nutzen. Und bei anderen Geräten, wie zum Beispiel Smartphone-Nutzung, Tablet-Nutzung, da sieht es ähnlich aus. Also auch ein Tablet ist nicht überall bei der älteren Personengruppe vorzufinden. Noch deutlicher sieht man es zum Beispiel bei sehr spezifischen Angeboten wie Smart-Home-Technologien oder Sprachassistenz-Technologien wie Alexa oder Siri oder andere. Da ist es sehr, sehr selten, dass es in den Schweizer Haushalten der über 65-Jährigen anzutreffen ist.
Was ist der Grund für diese Abstinenz bei der Digitalisierung?
Der Grund der Nichtnutzung von gewissen Techniken im Alter ist sehr vielfältig. Natürlich ist es so, man muss sich immer erinnern, Heutige über 65-jährige Personen sind mit anderen Techniken groß geworden. Da war es dann halt nicht selbstverständlich, dass wir ein Smartphone in der Jugend genutzt haben oder MP3s oder Spotify oder andere Dienstleistungen. Die Personen sind mit anderen Haushaltsgegenständen groß geworden und jede Technik, die dann im Lebensverlauf erlernt werden musste, war ein Erlernen vielleicht unter besonderen Herausforderungen und immer unter der Frage, auch im höheren Alter, lohnt es sich für mich überhaupt noch, diese für mich neue Technologie zu erlernen? Gerade wenn wir Personen haben, die nicht mehr im Berufsleben stehen und vielleicht gar nicht mehr so unbedingt der Druck vorhanden ist, für die berufliche Weiterbildung die neuesten Technologien zu beherrschen. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich auch Aspekte wie alterskorrelierte Einschränkungen, die wir häufig im Alter vorfinden, wie zum Beispiel Seh-, Hörbeeinträchtigungen, taktile Störungen, kognitive Einschränkungen, die nicht unbedingt alle älteren Personen betreffen per se, aber eben im Alter vorkommen können. Und dann natürlich die Nutzung von Technik, die zum Beispiel dann auch visuelle Aspekte einsetzt und die oder haptische Benutzung abzielen, dann schwieriger fallen. Und letztendlich auch immer dazu kommt auch die Frage, was bringt mir das eigentlich? Und das finde ich eigentlich noch eine interessante Frage, weil wenn ich zum Beispiel mich jeden Mittwoch mit meinen besten Freunden im Café treffe, warum brauche ich dann noch eine WhatsApp-Gruppe, wenn sowieso niemand von meinen Freunden diese WhatsApp-Gruppe nutzt? Also von daher ist es auch immer ein Abwägen der Notwendigkeit und damit dann eben auch so eine Überlegung, ja, muss ich das denn jetzt noch neu erlernen? Neben den eher sozusagen beschriebenen Faktoren wie Technikbiografie oder eben auch sozioökonomische Unterschiede, wie zum Beispiel, was wir auch feststellen, dass Personen mit einem höheren Einkommen und einer höheren Bildungsaffinität eher zum Beispiel das Internet nutzen oder neue technische Geräte.
Soll man dann ältere Menschen dazu motivieren, sich der Digitalisierung anzuschließen, also konkret auch versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, ein Smartphone zu nutzen?
Auch das ist eine spannende Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Ich habe 2009, 2008 haben wir uns damit beschäftigt, schon mit diesem Thema Technologie. Da war es noch etwas sehr Fairness, also gerade so etwas wie Internetnutzung war noch etwas Fairness. Aber die Frage war eigentlich dieselbe wie auch heute. Und ich würde sie eher so beantworten wollen, dass ich gar nicht sage, es geht darum, künstlich einen Druck aufzubauen. Das heißt, wir müssen alle ältere Personen in die Digitalisierung führen. Nein, das ist letztendlich auch ganz bewusst eine Entscheidung von den einzelnen Personen. Man muss immer berücksichtigen, dass es teilweise heutzutage eben schwieriger geworden ist, ganz ohne technische Kompetenzen auszukommen. Also wir sehen das zum Beispiel an Aspekten wie, dass es kaum noch eben Ticketautomaten vor Ort gibt, wo man vielleicht mit Bargeld noch zahlen kann oder eben die Rechnungen, die über QR-Code jetzt funktionieren. Also an sehr schönen Beispielen im Alltag erleben wir Situationen, wo dann diese Personen, die zum Beispiel sagen, ja, ich möchte kein Smartphone oder ich möchte das Internet nicht nutzen, Schwierigkeiten haben, an Informationen oder Dienstleistungen heranzukommen, ganz simpel gesagt. Und dann entsteht letztendlich dadurch gewissermaßen ein gesellschaftlicher Druck der Nutzung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir können es alle relativ schön zeigen, von den Personen, die zum Beispiel das Internet aktuell nicht nutzen, gibt es eigentlich so eine Drittel-Aufteilung. Es ist ein Drittel, die sagen, ja, ich bin sehr bereit, das zu erlernen und sehr interessiert. Also das wären eigentlich die Zielgruppen, die wir mit Schulungen direkt sofort erreichen könnten und die auch gewillt sind. Dann das zweite Drittel ist etwa die Personen, die sehr ambivalent sind, also die zwischen dem Befürworten und dem Ablehnen stehen. Und dann der restliche Drittel, das sind die Personen, die diese Technologie, wie zum Beispiel das Internet oder Smartphone, komplett ablehnen und auch sicherlich dann in Zukunft das vermeiden werden. Diese Personen werden dann sicherlich in nächster Zukunft noch mehr vielleicht auch Schwierigkeiten haben, ihren Alltag dahingehend bewältigen zu können, dass sie eben bestimmte Dienstleistungen dann nicht nutzen können, bestimmte Informationen nicht im Internet abrufen können und so weiter.
Haben wir die beiden Gruppen im Fokus gedanklich, die Sie zuerst genannt haben, die Personengruppe, die will und die ambivalent sind? Wie, mit was für Instrumenten oder wie könnte ich diese Internet- oder Digitalnutzung vorantreiben?
Die Personen, die eigentlich gewillt sind und auch interessiert sind, neue Technik zu lernen, erreichen wir eigentlich mit klassischerweise zwei Möglichkeiten oder Settings. Das eine ist sicherlich die informelle Schulung. Das ist das, was im Alltag passiert, also dass uns vielleicht unsere Kinder, unsere Enkelkinder unterstützen bei dem Erlernen von einer neuen Technologie oder ganz simpel in den Darstellen von Anreizen. Also wenn ein guter Freund oder eine Nachbarin sagt, ja, nutz doch mal WhatsApp, dann können wir uns auch schreiben, wenn ich im Urlaub bin oder sonstige Dinge. Also vorlebt und vorzeigt, was sind eigentlich die Vorteile von dieser Technologie und vielleicht auch damit die Anreize dafür. Das ist sozusagen das Informelle, was für mich sehr, sehr wichtig ist, was man sicherlich von außen weniger steuern kann, weil das sind Dinge, die passieren. Was man von außen jetzt sozusagen als Organisationen vielleicht auch mehr steuern kann, ist das formelle Setting. Und das ist damit gemeint sind vor allem klassische Schulungen, ob Gruppenschulungen oder Individualschulungen, also die schon in einem gewissen Setting passieren, wo zum Beispiel dann Gleichaltrige, die etwas mehr mit Technik zurechtkommen, dann anderen Gleichaltrigen etwas beibringen. Und deshalb ist für mich immer wichtig, dass es beide Aspekte berücksichtigt werden müssen und dann natürlich die Frage auch, wie kommen die Personen eigentlich auch zu diesen Schulungen? Weil ich glaube, es gibt schon von verschiedenen Anbieterinnen gute Schulungsmöglichkeiten, aber oftmals ist vielleicht noch etwas die Scham oder die Hürde da, da extra hinzugehen für diese Schulung, sich da anzumelden, vielleicht auch zeigen zu müssen vor anderen, dass ich vielleicht nicht zurecht komme mit dem Smartphone und dem Tablet gerade. Da ist vielleicht der kurze Weg über die Kinder oder die Enkelkinder einfacher. Jedoch, und das darf man auch nicht vergessen, ist es auch extrem limitiert, die Zeit, die die Enkelkinder und die Kinder zur Verfügung haben. Und damit ist es sicherlich oftmals auch eine Kombination aus den informellen, familiären Unterstützungen und den offiziellen Kursen.
Ich denke, wenn ich in mein persönliches Umfeld schaue, da gibt es so viele Endgeräte und stelle mir da gerade etwas schwierig vor, eine Schulung zu machen für eine Gruppe, weil die ja alle mit einem anderen Gerät daherkommen. Das heißt, ich müsste tatsächlich, das braucht fast eine 1:1 Betreuung. Sehen Sie das auch so?
Ja, also sicherlich wäre die ideale Situation, wenn wir Gruppenangebote hätten, die auch diese individuelle Lerndynamik und diese individuellen Technologien berücksichtigt. Ich glaube, das kann man ja auch gut kombinieren, weil es ganz wichtig zum Beispiel ist, dass wir nicht mehr unbedingt davon ausgehen, dass Personen in der Nachberufsphase jetzt Dinge unbedingt für die Berufswelt lernen müssen. Also es geht nicht darum, ein ganzes Betriebssystem zu erlernen oder Excel zu erlernen oder etwas, was ich vielleicht gar nicht direkt anwende, sondern, das haben Sie angesprochen, sondern eigentlich die Anwendung vielleicht nur einer App auf meinem individuellen Gerät. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Schulungsangebote haben, die das berücksichtigen und vor allem zum Beispiel dann schauen, was ist eigentlich das Bedürfnis? Ist das Bedürfnis vielleicht, ich möchte einmal mit meiner Enkelin, die gerade in Aufenthalt ist in Australien, sie nicht nur telefonisch erreichen, sondern eben auch Videotelefonie machen. Dann ist das das direkte Bedürfnis. Und dann kann man vielleicht auch abfragen, in der Gruppe gibt es ähnliche Settings mit ähnlichem Bedürfnis. Und dann kann man vielleicht auch zu zweit, zu dritt Anwendungen wie Skype, Zoom und wie sie alle heißen, erlernen. Und dann ist auch, und das ist der große Vorteil aus meiner Sicht, der direkte Nutzen sofort erkennbar. Ich erlerne etwas und kann es idealerweise morgen auch direkt umsetzen. Also von daher ist es schon etwas anderes als jetzt klassische Schulungen in großen Gruppen, wo man nur ein Thema behandelt. Ich glaube, dass diese Dynamik, die braucht es. Es ist sicherlich dann aber auch schwierig, das immer umzusetzen, weil es natürlich finanziell vielleicht auch bedeutet, mehr Personal mit einzubringen oder andersrum, dass man vielleicht auch über ehrenamtliche Personen dann das ergänzt.
Also Sie plädoyieren dafür, Ihre Plädoyer geht dahin, dass Sie sagen, nur die Dinge vermitteln, welche die Person, die sie dann anwendet, auch tatsächlich sofort umsetzen kann und nichts dazu. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, absolut. Also es geht ja darum, also wir alle, aber eben gerade auch, wenn wir eben nicht mehr in den beruflichen Setting sind, in den Druck, geht es darum, Technik zu erlernen, die mir etwas bringt, also die für mich einen Vorteil hat. Also ich kann zum Beispiel dann endlich wieder Zeitschriften lesen, die vielleicht gar nicht mehr gedruckt werden oder aus Informationen aus anderen Ländern holen oder so, die ich vielleicht gar nicht mehr so gedruckt bekomme und so weiter und so fort. Das ist sozusagen das, was mich am meisten motiviert. Und ich glaube, das ist sozusagen diese positive Motivation, nicht diese Motivation, die davon ausgeht, naja, du bist zwar schon über 80, aber jetzt müsstest du doch mal endlich auch das und das nutzen. Das ist ein ganz falscher Ansatz aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir intensiv uns unterhalten über die Nutzung von digitalen Advices, von Medien. Wie sieht denn das aus? Akzeptieren Seniorinnen und Senioren denn auch beispielsweise Telemedizin oder Assets, die helfen, den Blutdruck zu überwachen und das automatisiert an ein Zentrum zu senden? Wie können Sie dazu eine Aussage machen?
Ja, der ganze Bezug zu, sagen wir, dem eben E-Health, elektronische Gesundheit, von eben Blutmessung bis hin zur Datenübertragung zu Ärztinnen und Ärzten. Das ist sicherlich ein Thema, was in der Zukunft noch an Bedeutung gewinnt, aus meiner Perspektive. Aber in der tatsächlichen Anwendung in den Haushalten der älteren Schweizerinnen und Schweizer bisher noch wenig vorhanden ist. Also wir sehen es zum Beispiel an der Verteilung von Fitnessarmbändern, die zum Beispiel für Schritte genutzt werden können, zum Zählen von Bewegungen und so weiter. Das ist etwas, was noch sehr gering verteilt ist in der Bevölkerung, in der älteren Bevölkerung, weil vielleicht auch nicht sofort der direkte Nutzen dort worden ist oder erkennbar ist. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, sozusagen generell aus der Gesundheitspräventionsmaßnahme und Gesundheitsmotivation würde ich schon sagen, dass es was bringen kann, wenn wir zum Beispiel Gesundheitstracking mit benutzen. Aber auch da muss dann immer klar sein, was ist eigentlich der direkte Vorteil, wenn ich meine Gesundheitsdaten messe und diese vielleicht auch weitergebe an dritte Personen? Also was ist für mich eigentlich der Vorteil? Und der könnte zum Beispiel darin liegen, dass ich erkenne, aha, mit diesen gesammelten Daten, die von meiner Person, aber vielleicht auch von anderen Personen generiert werden, dann habe ich bessere Empfehlungen für Medikamente vielleicht. Also wenn da direkt der Bezug ist, der ist teilweise vielleicht immer noch nicht so gegeben. Aber ich glaube, viele werden bereit, ihre Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen, wenn dadurch ihre eigene Gesundheit optimaler behandelt werden kann oder eben Krankheiten vermieden werden und so weiter. Aber dieser direkte Deal ist teilweise eben für viele noch nicht so stark erkennbar.
Gibt es denn diesen Digital Gap zwischen den Personen, die digital affin sind und auch das Smartphone nutzen, das Internet nutzen und jenen, die das ablehnen? Sind die, die das ablehnen, auch jene, die sagen, nein, nein, ich will keine Gadgets tragen, ich will mit dieser ganzen Technologie, mit dieser ganzen Entwicklung will ich gar nichts mehr zu tun haben. Erkennen Sie das oder sagen Sie, das ist was anderes?
Nein, nein, es ist tatsächlich so, dass das Alter in vielen Aspekten sehr vielfältig ist und individualisiert in dem Sinne, dass wir im Alter sehr schön sehen können, dass wir verschiedene Gruppen haben, die zum einen Technik sehr alltäglich nutzen und damit sehr viel anstellen, bis hin zu eben vielleicht auch täglich ihre Schritte messen oder sonst etwas. Also das auch so als gewisser Lifestyle nutzen und damit dann auch sagen, ja, ich sehe den direkten Vorteil, also ich erspare mir vielleicht auch Zeit, wenn ich die Selbstscannerkasse im Korb und Mikro nutze, also dieses Positive. Auf der anderen Seite eben eher schon die sagen, ja, was ist eigentlich der Vorteil von dieser Technik? Warum muss ich mir das denn ansehen? Und dazwischen eine sehr große Gruppe, die so ein bisschen das sehr abhängig macht, je nachdem, nach der Nutzungssituation, nach der Technologie. Also dazwischen passiert dann auch natürlich sehr viel. Und wir sehen schon teilweise, dass wir ein paar Dinge erkennen, wie zum Beispiel sozioökonomischer Status, eben Einkommen, Bildung, die so ein bisschen das mit interpretieren, ob eine Person doch eher technisch interessiert ist. Aber nichtdestotrotz heißt es nicht per se, dass es nur dadurch allein erklärbar ist. Also das möchte ich auch nochmal betonen, dass es nicht heißt, nur weil ich jetzt auf einmal 85 geworden bin mit dem Geburtstag, nutze ich auf einmal nichts mehr. Nein, also ich nehme auch viele Kompetenzen mit in das Alter. Und jedoch, und ich glaube, das ist auch nochmal eine Frage, die oft gestellt wird mir, jedoch würde ich davon behaupten, dass wir auch in 20 Jahren immer noch darüber diskutieren werden, wie nutzen ältere Personen Technologien, neueste Technologien, weil die technologische Entwicklung so dermaßen voranschreitet und wir vielleicht gar nicht mehr so als Menschen unbedingt immer so schnell hinterherkommen mit den technischen Entwicklungen, weil es ist ja letztendlich immer ein Neuerlernen, immer wieder, also für alle Altersgruppen.
Bei Ihren Ausführungen, was heißt das jetzt ganz konkret für Spitex-Organisationen? Wenn wir uns überlegen und vor Augen führen, es gibt Menschen, die im hohen Alter sehr digital affin sind, es gibt solche, die sind etwas ambivalent, man könnte sie oder man kann sie sogar dazu motivieren, weil es einen Nutzen für sie gibt, eine solche Technologie zu erlernen. Und die werden dann, wenn sie es können, bestimmt auch Freude haben, wenn sie die Nichte, den Enkel, die Enkelin in Australien am Video sehen und nicht nur bloß hören. Und zum Dritten, diese Gruppe, die sagt, nein, mit Digitalisierung habe ich nichts am Hut, ich mag nicht mehr, ich will das Leben genießen, ich will nichts Neues mehr leben. Was bedeutet das für eine Spitex-Organisation?
Für Spitex-Organisationen ist das Thema der Digitalisierung, ich denke, oft wird gesagt, es ist ein Zukunftsthema. Nein, ich würde sagen, es ist ein Gegenwartsthema per se, weil Digitalisierung in vielen Bereichen der Spitex zu tragen kommt, sei es eben von der Pflegedokumentation bis hin zu Abläufen, die digitalisiert werden. Aber, und da ist das die Gemeinsamkeit von den drei Gruppen, von denen wir vorher gesprochen haben, der älteren Personen, alle diese drei Gruppen sind auch Zielgruppen von Spitex irgendwann. Also weil Spitex ambulante Pflege, Betreuungsleistungen dann in Anspruch genommen werden. Und sicherlich ist es dann so, dass die Personengruppe, die eher gut mit Technik zurechtkommt, da trifft die Spitex dann vielleicht auf einen Haushalt, der sehr smarte Technologien schon hat und sehr viel schon nutzt, von Staubsaugerrobotik bis hin zu Licht, das per Sprache an- und ausgeschaltet werden kann. Also da sind sicherlich Aspekte, wie kann man vielleicht auch noch mehr Technik nutzen, um dieses Wohnen, dieses selbstständige Wohnen zu unterstützen, als Aufgabe von Spitex. Auf der anderen Seite die Personen, die vielleicht weniger mit Technik zurechtkommen, das wäre sicherlich auch eine Zielgruppe, wo Spitex-Organisationen überlegen könnten, wäre das vielleicht sogar noch ein neuer Aufgabenbereich, der möglich ist, dass man auch unterstützt bei technischen Fragen, dass man solche in meiner Wahrnehmung Bereiche von Betreuung ja auch mit berücksichtigen kann, dass das neben den sehr wichtigen auch pflegerischen und sozialen Aspekten, hauswirtschaftlichen Aspekten eben etwas so eine neuer Bereich wie digitale Unterstützung dazukommen kann. Also dass vielleicht dann gezeigt werden kann, ja, mit dieser App oder so kannst du dich auch an die Medikamenteneinnahme erinnern oder so. Also es gibt ja eher sehr pragmatische Beispiele. Ich würde da nicht immer gleich von Pflegerobotik ausgehen oder so. Das ist etwas sehr, sehr Fernes, sondern ich spreche wirklich von sehr niederschwelligen Hilfsmittel, wo Technik eigentlich nur als Hilfsmittel eingesetzt wird. Und da kann sicherlich dann auch für Spitex ein neuer Berufs-, also ein Anwendungsbereich dann entstehen, dass vielleicht auch da die Unterstützung in technischen Fragen eine Möglichkeit wäre für Spitex-Organisationen.
Sie zeichnen da ein ganz neues Zukunftsfeld auf für Spitex-Organisationen. Aber das heißt ja im Kern, wenn ich zu meinen Kundinnen und Kunden nach Hause gehe, dann muss ich als Spitex-Mitarbeiter muss ich breit aufgestellt sein. Das heißt, ich muss einerseits, müsste ich ja die Technologie beherrschen, um auch mit diesem Pflegeroboter oder mit diesem Lichtschalter, den ich ja dann nicht mehr an der Wand finde, sondern nur noch über die Sprache steuern kann, umgehen kann. Und andererseits muss ich aber auch auf Menschen eingehen, die mit der Digitalisierung aus guten Gründen nichts zu tun haben wollen. Das scheint mir eine anspruchsvolle Aufgabe zu sein und zu bleiben.
Absolut. Das wird sicher in Zukunft noch mehr der Fall sein, weil, wie ich eingangs gesagt habe, für mich ist die digitale Entwicklung von Apps, von eben Hardware wie Smartphone, Tablet, das ist letztendlich unser Alltag gegenwärtig. Und letztendlich ist ja die Aufgabe auch von Spitex, den Alltag der älteren Personen eben vielleicht auch zu wahrzunehmen, aber auch zu unterstützen. Und das ist sozusagen letztendlich einfach ein neuer Aspekt in diesem Wohnen. Und oftmals vergisst man ja, dass es auch so ganz pragmatische Aspekte gibt, wie wenn ich zwar Erkennung habe, dass ich nachts dann rausgehen kann, wenn ich auf Toilette muss und das Licht geht automatisch an, aber vergesse, dass diese Technologie dann batteriebasiert ist und so. Also wer denkt daran, dass die Batterie auch gewechselt werden muss oder solche doch sehr, sehr simplen. Also es gibt vielleicht auch mal wieder neue Fragen, die aber mit dem Leben heutzutage auch zu tun haben. Und oder allein schon eben das Online-Ticket lösen für SBB oder sonstige Dinge. Das sind auch Anwendungen, wo direkt eigentlich in meiner Wahrnehmung das klassische Betreuungsaufgaben auch sind. Und das ist sicherlich ein Berufsfeld für die Spitex, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt per se die Spitex jetzt ideal und gut vorbereitet ist. Also im Sinne von, dass sie vielleicht auch selber die technischen Kompetenzen nicht alle mitbringen, verständlicherweise, weil das nicht Teil der Ausbildung natürlich auch war. Also von daher muss man da auch nicht immer davon ausgehen, dass es immer so 1:1 funktioniert, aber vielleicht gerade bei der Ausbildung von neueren Personal könnte das vielleicht ein Aspekt sein, der an Bedeutung gewinnt.
Es ist ja nicht zufällig, dass Menschen, die den Pflegeberuf erwählt haben, keinen technischen Beruf erwählt haben. Und da müsste man vielleicht auch noch intern nachschulen oder motivieren. Wobei es natürlich auch in den eigenen Reihen Menschen gibt, die pflegen und digital topfit sind. Ein Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht diskutiert, und das ist das Thema Datenschutz. Ist das in der älteren Generation ein Thema, das bewegt?
Ja, also wir hatten das relativ schön zeigen können mit der digitalen Seniorenstudie, die ja 2020 erschienen ist und jetzt dann Anfang des Jahres 2025 dann neu erscheinen wird. Da konnten wir eigentlich immer sehr schön auch zeigen, dass was sind die Gründe, warum wir das zum Beispiel das Internet nicht nutzen. Und die Personen, die das nicht nutzen, haben gesagt, es ist zu kompliziert und der Aufwand des Erlernens ist zu hoch. Aber einer und der wichtigste Aspekt, der auch schon seit 2009 immer wieder genannt wird, sind Sicherheitsbedenken. Also ich habe das Gefühl, das Internet ist mir zu unsicher, oder warum muss ich mich anmelden, wenn ich da ein Rezept abrufen möchte oder wenn ich die Informationen haben will? Also warum werde ich immer wieder nach irgendwelchen Passwörtern gefragt und so weiter? Also es sind Aspekte, die mit dem Datenschutz zu tun haben, aber die auch zeigen, dass es subjektive Einstellungen sind. Ich habe das Gefühl, es ist unsicher. Und warum betone ich das so mit den Subjektiven, ist, dass wir da aus meiner Sicht sehr viel auch mit Schulungen dran arbeiten können, weil es heißt nicht unbedingt, dass sie häufiger Opfer von Datenverlust geworden sind, sondern dass sie eben subjektiv auch das Gefühl haben, vielleicht weil etwas in der Zeitung steht oder weil man vielleicht auch weniger Erfahrung damit gemacht hat. Also man kann es auch schwerer einschätzen. Man geht erstmal davon aus, dass es vielleicht auch etwas Unsicheres ist. Nichtsdestotrotz ist Datenschutz etwas, wo vielleicht, und da sind sozusagen jetzt Schlagzeilen, die es ja in den letzten Monaten oder Jahren mal wieder gab, von Enkeltrickbetrügereien gehen jetzt ins Internet, also digitale Enkeltrickbetrügereien. Da ist es sicherlich so, dass ältere Personen vielleicht öfter mal als Zielgruppe dort angesprochen werden und dass man da erhofft, an deren Daten, Bankdaten zu kommen. Und die Gefahr ist einfach deshalb gegeben, weil gerade Personen, die wenig Erfahrung mit dem Internet oder mit technischen Anwendungen haben, haben ja weniger Erfahrung, wie verhalte ich mich hier richtig oder wen kann ich eigentlich vertrauen. Und da kommt etwas hinzu, was mir bei Schulungen sehr, sehr wichtig ist. Es geht nicht nur darum, die Hardware zu erlernen, also ganz simpel zu sagen, wie geht so ein Smartphone an oder wie nutze ich da die eine App, sondern wie verhalte ich mich auch richtig im Internet oder überhaupt in der digitalen Welt. Und das ist eher sowas wie Medienkompetenz, also eine Kompetenz im sicheren Umgang mit dieser Anwendung. Und das ist etwas, was sicherlich vielleicht auch in der Schule nicht unbedingt gelernt worden ist und heute auch nicht unbedingt gelernt wird, aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass wir dieses Gefühl bekommen, wem kann ich vertrauen, wenn ich da eine Mail bekomme und danach meine Adresse gefragt wird oder so, ist es etwas, was ich vertrauen kann oder sollte ich das lieber gleich löschen? Also sind sehr wichtige Aspekte der Medienkompetenz, die vielleicht auch im Rahmen von Spitex-Organisationen mehr geschult und genutzt werden können.
Ein anderes Schlagwort, das wir auch noch nicht diskutiert haben, das ist das KI. Thema. Wo sehen Sie Entwicklungen, die gerade wenn es um Senioren, um Digitalisierung geht, was steht uns da bevor?
Also KI oder eben besser gesagt künstliche Intelligenz sagt ja per se erstmal noch nicht, was es genau ist. Das ist die Schwierigkeit an diesen Begrifflichkeiten, ähnlich wie digitale Anwendungen, das ist sehr, sehr breit. Also künstliche Intelligenz ist ja oftmals nicht etwas unbedingt, was man anfassen kann. Es ist ja nicht eine Hardware, sondern es sind Algorithmen, Machine Learning Anwendungen. Also etwas, was per se im Hintergrund passiert, aber was wir eigentlich schon oft anwenden. Also wenn wir zum Beispiel Übersetzungssoftware nutzen, ist dahinter KI meistens, bis hin zu Sprachassistenzen, die wo wir fragen, wie wird das Wetter, auch dahinter ist so eine Form von KI. KI bis hin zu den Staubsaugerrobotern. Auch da ist eine gewisse Form von KI, wenn der Roboter dann erlernt, welchen Raum er abfährt und wo sind die Ecken. All das sind sozusagen vielleicht weniger greifbar und direkt spürbar. Deshalb ist es oftmals schwierig, das jetzt direkt zu erlernen. Es ist eher die Anwendung damit zu erlernen. Und daneben ist es so, dass es sicherlich heutzutage sehr viel Potenzial, sehr viel Hoffnungen mit KI auch verbunden wird im Pflegekontext, im Betreuungskontext, dass wir zum Beispiel auch KI nutzen, um eben gewisse Alltagsrhythmen zu erkennen, um vielleicht auch Stürze frühzeitig zu erkennen oder eben Krankheiten frühzeitig zu erkennen und so weiter und so fort. Alles diese Potenziale, die jetzt noch nicht so direkt in der Anwendung heutzutage vorzufinden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Potenziale bereits ausgeschöpft sind. Aber es ist sicherlich so, dass das noch mehr wird. Die ganzen Fragen, die wir vorher hatten, also die Nutzungsunterschiede zwischen den Gruppen und so, werden sich auch bei KI zeigen. Es werden die, die vorher auch gut mit Technik umgehen konnten, dann auch KI für ihren Alltag nutzen und die eher ablehnend waren, werden auch bei KI ablehnend sein. Und hinzu kommt ist sicherlich dann auch nochmal der Aspekt, den wir gerade noch besprochen haben, mit dem Datenschutz bei KI nochmal deutlicher, weil wir oftmals als Anwenderinnen und Anwender gar nicht unbedingt wissen, was macht denn eigentlich die KI im Hintergrund. Also diese per se Vorteile, die wir erstmal sehen, heißt auch, dass wir vielleicht etwas in Kauf nehmen müssen dafür oder dass wir etwas an gewissermaßen Privatsphäre auch aufgeben. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Medienkompetenz, die für mich sehr wichtig ist. Also das ist nicht nur eben Hardware-Kompetenz, sondern wirklich, wie gehe ich damit um? Wie nutze ich überhaupt KI richtig?
Aber könnte es sein, dass die KI so intelligent wird, dass sie Menschen mit wenig digitaler Affinität, dass sie solchen Menschen helfen kann, weil es einfacher wird?
Grundsätzlich ist es ja immer so, dass die Hoffnung oder ja, die Zukunftshoffnung ist, dass Technologie eigentlich immer selbsterklärender wird und immer benutzerfreundlicher. Das ist ja das, was immer eigentlich das Ziel ist von jeder neuen Technologie. Interessanterweise ist es aber so, dass oftmals das nicht immer direkt erkennbar ist. Man hat zwar dann ein neues Smartphone mit noch mehr Möglichkeiten, aber ist dann häufig überfordert mit den vielen Möglichkeiten. Also diese vielen Optionen. Dann habe ich noch mehr Apps für das Wetter oder für Kalender und so. Und ich wäre eigentlich froh, wenn ich nur eine App hätte für Kalender zum Beispiel. Also diese Fülle an neuen Möglichkeiten ist nicht unbedingt immer einfacher. Aber ist es richtigerweise so, dass die Hoffnung schon ist, dass KI, gerade wenn wir es uns ganz simpel vorstellen, Alexa, Siri, Google als Spracherkennungssoftware, wo KI ja dahinter ist, da hat man ja die Hoffnung, dass man zum Beispiel dann die Stimme einsetzen kann, um das Licht im Haushalt an- und auszumachen oder den Enkel anrufen zu lassen oder der Tochter zu signalisieren, dass man vielleicht Hilfe braucht und so weiter und so fort. Es wird sicherlich dann spannend sein, wenn gerade wenn es darum geht, wie benutze ich diese Technologie, also dass ich zum Beispiel die Sprache benutzen kann, anstatt meine Finger und Hände, die vielleicht eingeschränkt sind dann durch taktile Schwierigkeiten oder durch zum Beispiel auch Seheinschränkungen. Also dass man da mehr Möglichkeiten auch der Kontrolle hat, wie man da das eingibt. Aber auch da, interessanterweise, wir haben mit Kolleginnen aus Heidelberg, die haben eben genau das sich angeschaut, Sprachsteuerung, Nutzung bei den Personen Und oftmals scheitert es daran, dass man genau weiß, wie formuliere ich eigentlich diesen Satz, damit ich das richtige Ergebnis bekomme. Also dass ich sage, nicht nur Wetter Zürich, sondern dass ich vielleicht einen vollständigen Satz bilde, wie wird das Wetter morgen in der Stadt Zürich oder so, damit die KI dann auch mir eine richtige Antwort gibt. Also auch da wieder sehen wir, nur weil die KI vorhanden ist, heißt es noch nicht, dass ich sie richtig bedienen kann, adäquat bedienen kann.
Auch da Schulung, Schulung, Schulung. Herr Seifert, ich nehme Sie wahr als ein sehr technisch affiner Mensch. Wie wünschen Sie sich Ihr Alter, wenn Sie pflegebedürftig sind? Was müsste dann sein?
Ja, ich würde mich gar nicht unbedingt als sehr technikaffin bezeichnet, weil auch ich ärgere mich manchmal tagtäglich, wenn wieder ein neues Software-Update ist, wo ich wieder Probleme habe, weil ich ganz oft, ich merke das schon, jetzt, dass ich sage, ja, ich habe eigentlich ein System, mit dem ich gut zurechtkomme und alles, was neu ist, ist schon wieder aufwendiger und so. Da bin ich auch voll dabei. Jedoch erkenne ich zum Teil schon die Vorteile, die es mir vielleicht bringen kann, dass gewisse Dinge schneller gehen, also zum Beispiel Online-Banking, dass ich das eigentlich jetzt vom Sofa aus allein mit dem Smartphone machen kann, wo ich vorher mich einloggen musste und so weiter und so fort an den Computer. Und mein eigenes Zukunftsszenario im Alter, ich stelle mir schon vor, dass ich dann auch weiterhin gewisse Technologien nutze, aber dass ich auch sicherlich bei bestimmten dann neuen Technologien auch wieder vermehrt das Problem habe, werde ich das noch beherrschen? Und die Frage stellen, ja, will ich das überhaupt auch beherrschen? Also ich glaube nicht, dass ich das dann immer up-to-date sein werde. Und ich würde mir wünschen, selber auch im Alter, dass letztendlich, was ich mir auch heute wünsche, dass Technik eigentlich nur als Handwerkzeug, also als Werkzeug genutzt wird und nicht etwas ersetzt. Also vom Thema soziale Kontakte, also dass ich nicht nur mit dem Computer oder mit der virtuellen KI rede, sondern dass ich am liebsten diesen Computer und die KI nutze, um mit einer realen Person am Ende des Hörers sozusagen spreche. Und dass ich letztendlich Technik nur da sinnvoll erkenne und finde, wo es mir vielleicht in meinen Alltag unterstützt und wo es mich zu meinen liebgewonnenen Personen auch wieder die Beziehung verbessert. So, das ist eigentlich mein Wunsch.
Herr Seifert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!